Oh Mann, ey, die Comic-Con war ja wohl echt voll scheiße.
Ja, gar nichts von Super 7.
Ach, das Zeug von denen ist doch eh voll scheiße.
Und dann die neuen Mattel-Enthüllungen.
Ja, diese doofen Moto Origins.
Die Ursprünge der Masters. Junge, ich war dabei. Das ist doch einfach voll scheiße.
Oder diese Wrestler im Master-Stil.
He-Man, okay. John Cena, auch okay. Aber beide zusammen, das ist krank. Ich sage euch, einfach nur krank. Wenn nicht sogar voll scheiße.
Und was soll das mit diesem Mega-Constructs?
Stimmt, das ist doch gar kein echtes Lego. Das ist voll scheiße.
Genau, und deshalb habe ich mir geschworen, dass ich jedes Teil nur einmal kaufe.
Richtig, höchstens zweimal, um eins verpackt zu lassen.
Aber graden lasse ich die nicht.
Ja, normale Sora-Cases reichen völlig.
Stimmt, nur 1 Cent mehr für das Zeug auszugeben, das wäre echt voll scheiße.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute ist alles voll voll super, denn wir haben unsere Live-Sendung heil überstanden.
Deshalb sprechen wir heute nochmal näher über die Zielgruppe der neuen Moto Origins Toyline.
Auch einige wichtige Infos, wie die neuen Toys von Super 7 sind mit dabei.
Und die Hörerfragen warten ebenfalls auf uns.
Das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 159 des Hemanischen Quartetts mit Sepp aka Sebastian Vogel,
Michael Reitmeier aka Breitbart 14,
Stefan Basener aka Roboto X78
und Matthias Köstler aka Melko 23.
Warum hast du jetzt nicht Matt Duck Köstler gesagt, wie ich es reingeschrieben habe?
Weil keine Sau das Wortspiel kapiert, wenn man es nur hört.
Wortspiel? Wie jetzt? Ach so, Mettag mit 2 T. Wegen Matthias. Ist ja nicht wirklich lustig.
Was aber?
Viel Spaß!
Das Hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, ich hoffe, dass ihr die San Diego Comic-Con so gut überstanden habt wie wir. Und ihr habt es schon mitgekriegt, der Gordon ist heute nicht dabei. Der ist aus persönlichen Gründen leider verhindert. Der muss sich um ein paar Sachen daheim kümmern. Deswegen haben wir heute neben dem Michael auch den Stefan dabei. Willkommen, Stefan.
Ja, hi.
Servus.
Ja, Stefan, du warst ja bei unserer San Diego Comic-Con Live-Folge nicht dabei. Was hast du denn gemacht?
Gute Frage eigentlich. Wo war ich denn? Ach, da war ich. Kann es sein, dass das das Wochenende war, wo ich in Berlin war? Also ich glaube, irgendwie war das mal... Ja.
Das klingt jetzt gar nicht wie eine Ausrede.
Nee,
du hast vorher auch geschrieben, dass du im Urlaub bist, oder?
Ja, schon. Ja, dann war das das. Also ich bin dieses Wochenende in Hamburg, letztes Wochenende war ich in Berlin. Ich bin gerade so ein bisschen unterwegs. Das hat sich gerade irgendwie so ergeben. Aber ich glaube, wenn dann PowerCon ist, dann bin ich tatsächlich mal im Lande.
Ah, super, ja, zu PowerCon machen wir keine Live-Sendung, aber wir werden voraussichtlich direkt am Montag nach der PowerCon wieder eine Sendung aufnehmen, die dann hoffentlich recht zeitnah online gehen wird. Das liegt auch wieder am Stefan, wie schnell der schneiden kann.
Ja, jetzt bin ich wieder schuld.
Ja, genau. Aber bevor wir zu unseren Hörerfragen dieser Folge kommen, sagt mal Leute, was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn wir bei den Hörerfragen auch sowas wie eine Hate-Mail des Monats machen?
Hate Mail?
Wir kriegen Hate Mails?
Also ich nicht.
Doch, hier, ich habe eine bekommen. Passt auf. Also, hallo, liebes DHQ. Ich liebe eure Sendung. Aber lasst den Sebastian bitte nicht mehr mitreden. Immer wenn ich ihn höre, schmelze ich dahin und kann mich gar nicht mehr auf die Sendung konzentrieren.
Was?
Das hat dir jemand gemailt?
Das will ich sehen. Zeig mal her.
Halt, Moment, Stefan, nein!
Sepp, da steht deine private Mailadresse als Absender.
Ja, weil die wurde mir dahin zugeschickt.
Sepp.
Und dann habe ich sie weitergeleitet an meine PE-Adresse.
Sepp, ist schon gut.
Wo ich sie ausgedruckt habe, weil...
Lass gut sein.
Weil ich doch die Hate-Mail...
Wir reden später drüber.
...vorlesen wollte.
Ja, das war jetzt mal so gar nicht peinlich, deshalb lese ich einfach die heutige Hörerfrage vor. Die kommt von Peter von Craven und der fragt, beim Filmation-Cartoon gab es immer einen Ratschlag am Schluss. Ihr habt erwähnt, dass dieser nie in den USA im TV gezeigt wurde. Warum nicht?
Also ich habe da heute mal nachgeguckt, weil ich das selber nicht gewusst habe, habe aber ehrlich gesagt weder in dem Filmation Guide von James Etock noch auf Org oder im Internet was gefunden, warum diese Moral nicht gezeigt wurde. Lediglich immer dazu, dass die Moral ja eingeführt wurde, weil die eh schon so brutal waren, die Masters, und der Cartoon, der ja aus heutiger Sicht alles andere als brutal ist, eben um das bisschen abzuschwächen und den Eltern nahezubringen, aber ich weiß da gar keine Antwort leider drauf.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Peter Van Craven da was verwechselt, weil der Filmation Cartoon war von Anfang an mit der Moral am Laufen im Fernsehen, erst recht bei den Amis. Und was aber nicht so war, das war beim 2000X Cartoon. Da haben wir in Deutschland eine Moral am Ende der Folge gehabt, aber bei der Erstausstrahlung in den USA gab es die noch nicht. Die wurde quasi erst nachträglich gemacht, nachdem schon die Folgen gelaufen sind.
Ah, okay.
Okay. Aber beim Filmation-Cartoon gab es eben, da gab es schon immer die Moral, oder? Soweit ich weiß.
Also ich kann jetzt nicht beschwören, in welchem Land oder auf welchem Sender das vielleicht mal ausgeschnitten wurde, aber ich wüsste überhaupt nichts, dass das jemals irgendwo weggeblendet worden wäre. Mhm. Nur eben beim 2000X-Cartoon lag es bei den Amis einfach daran, dass die Moral noch nicht produziert wurde, als die Folgen schon ausgestrahlt wurden.
Hatte diese Moral nicht auf den VHS-Kassetten gefehlt oder war die da auch mit drauf?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Dafür habe ich VHS-Kassetten lange nicht mehr gesehen.
Weil ich habe auch immer noch irgendwie so dunkel im Hinterkopf, dass irgendwie mir die irgendwann mal ganz neu vorkamen, als das damals auf Tele5 lief, dass ich die vorher auch mal nicht gesehen hatte, diese Moral am Ende. Also vielleicht hat die bei den Select-Video-Folgen gefehlt.
Das kann sein.
Vielleicht, wenn das jemand genauer weiß, kann er uns ja gerne berichtigen oder aufklären.
Genau. Das war's schon für die heute an Fragen. Ich glaub ehrlich gesagt, dass ich irgendwo mal zwei Fragen oder so überschlagen habe. Also wenn ihr eure Fragen nach wie vor vermisst, dann gebt mir bitte mal gerne Bescheid auf PE oder per E-Mail. Kann tatsächlich sein, dass ich was übersehen habe. Aber in der Zwischenzeit muss ich gestehen, ich vermisse ein bisschen so die Running Question, die uns die letzten Folgen begleitet hatte, wo es um den Hintergrund unserer PE-Usernamen ging. Also wenn ihr, liebe Hörer, da noch eine Idee habt für eine Running Question, fände ich das auch mal ganz witzig, die wir über mehrere Folgen mal jedem Einzelnen mal stellen können. Oder wie fändet ihr das, Leute?
Je nachdem, das haben wir zwar bestimmt schon mal beantwortet so im Laufe der ganzen Jahre, aber es gibt ja auch einige Hörer, die noch nicht von Anfang an immer mit dabei sind, und vielleicht würde die ja mal interessieren, wie denn jeder von uns so zu Masters gekommen ist, was so die ersten Toys waren und wie alt sie waren und ja, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, vielleicht mal so ganz kurz oder so. Vielleicht interessiert ja jemanden.
Aber das wäre doch jetzt ein ganz guter Anlass, einfach mal loszustarten mit, was war deine erste Actionfigur, Stefan?
Meine erste Actionfigur war tatsächlich auch eine Masters-Figur. Und zwar war
da.
Doch, unglaublich, gell? Das war, ja, ich glaube, das waren noch die ersten, die ich kannte irgendwie. Also das war damals bei mir Trapjaw, und das war eigentlich ganz merkwürdig, weil ich den überhaupt nicht kannte. Also ich habe nur in einem Kaufhausprospekt so die normalen Man-at-Arms, Teela, Stratos, Skeletor, He-Man und so die ersten 8, die es da gab, gesehen. Und wollte eigentlich immer welche davon haben und habe da meinen Eltern auch immer entsprechend gelöchert, aber die haben gesagt, nee, so ein Blödsinn gibt's nichts, diese hässlichen Viecher und so. Und irgendwann waren da meine Großeltern mal da und haben gesagt, ach komm, geh doch mit dem Jungen mal in die Stadt und da kauft er sowas. Und der hat mir dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Mark in die Hand gedrückt. Und dann bin ich mit meinem Vater in die Stadt und dann waren wir da auch in so einem Laden und dann hingen dann da irgendwie nur Ram-Man, Trapjaw und ich glaube Many Faces oder so. Also die kannte ich alle drei nicht. Und da dachte ich, na gut, dann nehme ich halt den mit dem grünen Gesicht. Bevor ich jetzt wieder so ganz ohne Masters-Figur, wenn ich vielleicht nach Hause gehe, dann war halt Trapjaw die erste. Und naja, das, irgendwie konnte ich mit dem immer nie so richtig was anfangen, weil ich den halt wirklich noch nirgendwo zuvor gesehen hatte. Und ich weiß, dass der so einen Ring dabei hatte, so einen leuchtenden, der im Dunkeln geleuchtet hat. Und ja, irgendwie war das dann meine erste Figur. Und da war ich, glaube ich, damals 5 oder so. Also das war irgendwie so früher 1983, kann das sein? Also, ja, muss fast, weil ich habe zu meinem
83 ist er erschienen bei den Amis. Also es muss dann schon bei dir eher 84.
Dann war es 84, ja, dann bin ich wahrscheinlich ein Jahr verrutscht, weil ich dachte mal, ich hätte zu meinem 6. Geburtstag irgendwann Battlecat und so gekriegt, aber dann war das wahrscheinlich zu meinem 7. Geburtstag.
Ja, aber fasziniert ist jetzt ja genau das, weil du gesagt hast, ich konnte mit dir überhaupt nichts anfangen. eben genau das, dass man ein Minicomic oder irgendwie ein Cartoon dazu braucht, dass man weiß, ja, der hat jetzt diese Eigenschaften oder der gehört zu denen und so. Ja, das finde ich echt jetzt finde ich interessant.
Eigentlich schade, dass wir heute nicht über das Trapture Minicomic auch noch reden. Das wäre
der Triclops, oder wie wir ihn damals mal genannt haben, gab es ja damals noch nicht.
Der kam, ja, stimmt. Über das Heft reden wir nämlich in der nächsten Folge. Spoiler! Ja, also ich würde mal behaupten, das können wir die nächsten Folgen auch tatsächlich durchziehen, dass jeder so von seiner zumindest ersten Masters-Action-Figur mal ein bisschen was erzählt. Ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unseren Quartett at planeteturnier.de oder stellt sie im Forum. Dann bringen wir sie in einer der nächsten Folgen, sofern ich sie nicht vergesse. Wenn ich sie vergesse, gebt mir einfach gerne Bescheid, dann bringen wir sie wieder rein. Aber jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Da haben wir tatsächlich ein paar. Und die erste Neuigkeit, ja, das ist so eine Art Nachlese von der San Diego Comic-Con. Wir hatten damals ja, damals, so lange ist es ja noch nicht her, aber bei unserer Live-Sendung hatten wir festgestellt, hey, es ist bisher gar nichts zum Film gesagt worden, wurde auch nicht. Es war nichts von The Loyal Subjects zu sehen. Es war auch nichts von Funko zu sehen, wobei ich glaube, Funko und The Loyal Subjects haben generell irgendwie gar nichts Neues gezeigt, sondern nur irgendwie ihre Exclusives mal verkauft.
Genau.
Ja, also da immerhin kann man schon manchen Verschwörungstheoretiker sagen, nein, Mattel hat nicht den Funko und Loyal Subjects Stand irgendwo dicht gemacht. Ja. Also die sind weiterhin im Geschäft, man muss nur abwarten, was da geschieht. Aber was ich noch gerne hier bereden wollte, waren nochmal die WWE Universe-Figuren. Da wurde nämlich mitgeteilt, die sollen schon dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein. Also super schnell, tatsächlich noch deutlich vor den Moto Origins, die ja erst nächsten Herbst kommen. Und was für mich persönlich jetzt was sehr Interessantes ist, diese Figuren werden austauschbare Rüstungen und Körperteile haben, die dann wohl auch mit den Moto Origins Figuren irgendwie aus umgetauscht, kombiniert, wie auch immer werden können. Also so ein bisschen so Modulok-Style-mäßig. Und ich muss zugeben, das macht diese Feature für mich dann schon wieder interessanter, weil ich habe ja schon letztes Mal gesagt, die meisten dieser Designs, die finde ich ehrlich gesagt nicht so gelungen. Da hätte ich mir schon ein bisschen was Besseres vorgestellt. Aber nachdem ich das jetzt gehört habe, habe ich mir die Figuren angeguckt und sehe tatsächlich sowas wie die He-Man-Elemente beim John Cena, die kann man dann im Grunde einfach abmachen. Dadurch sind die Figuren tatsächlich 1:1 dann wie die Wrestler, so wenn man die Pseudo-Moto-Teile weglässt und die Kombinationsmöglichkeiten sind dann natürlich durchaus interessant, wenn man da mal mehrere Figuren beider Toylines haben wird. Und ja, ihr merkt es schon, liebe Hörer, so sehr ich abgekotzt habe über die Figuren, allein dieser eine Umstand fixt mich jetzt schon an. Es ist schrecklich, oder? Ist das irgendwie typisch Nerd oder wie seht ihr das? Michael?
Ja, das sind halt quasi sozusagen Weapon Packs für die Origins Line sozusagen. Was ich ganz interessant fand, ich habe den aktuellen Rose Google Dinner Podcast mir angehört und da haben die ja tatsächlich darüber geredet, dass diese Kreuzungen mit diesen von den WWE-Figuren mit den Zombie-Wrestlern und so weiter relativ erfolgreich waren. Jetzt weiß ich noch mal, hast du und der Gordon, habt ihr gemeint, dass ihr die einfach scheiße fandet oder dass die auch wirklich nicht erfolgreich waren, weil die haben genau das Gegenteil behauptet. Das hat mich dann ein bisschen gewundert. Und dass halt eben Mattel da auf diesen Zug aufspringt. Ja, Wrestling-Figuren, die Wrestling-Lizenz läuft einfach bei Mattel. Und da versuchen sie jetzt schon mal die Jugendlichen quasi anzuteasern auf die Moto Origins.
Also ich muss jetzt nur noch mal kurz nachfragen, was meinst du mit erfolgreich? Wrestling-Figuren allgemein jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ne, diese Kreuzungen. Es gab ja anscheinend so Zombie-Wrestler.
Ja.
Also, und da gab es anscheinend mehrere so Kreuzungen. Also Wrestling-Figuren. Genau. Und die müssen anscheinend, zumindest laut den Aussagen von denen, relativ erfolgreich gelaufen sein in den USA.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher die das nehmen, dass die relativ erfolgreich gelaufen sind. In den USA ist es vielleicht möglich, wobei ich davon noch nie was gelesen habe, dass just die Toyland erfolgreich war, weil das ist dann auch wieder, also ich wüsste nicht, dass da jetzt noch was kommt, wenn was erfolgreich ist, kommen eigentlich auch neue Figuren. Ich weiß, dass die hier in Deutschland definitiv wie Blei im Regal hingen.
Okay.
bis auf vielleicht, ich glaube, von irgendeinem Fisch, Brock Lesnar, der da wie ein Skorpion oder Krebsmensch gemacht war, oder nee, Brock Lesnar mit vier Armen, glaube ich, war es, der war relativ schnell mal vergriffen. Ansonsten lag alles in sämtlichen Geschäften, wo ich geguckt habe, irgendwo wie Blei im Regal. Und es wäre schön, wenn diese Monsterfiguren bei den Amis sehr erfolgreich waren. Das würde tatsächlich mal irgendwo die bisherige, sagen wir mal, Faustregel umkehren, weil Gordon und ich hatten tatsächlich gemeint, dass diese Figuren, so Kreuzungen gab es schon in den 90ern, nicht mit Monster, weil da gab es einen Steve Austin als Bauarbeiter und keine Ahnung, welche Charaktere damals erschienen sind, die dann irgendwelche komischen Bauarbeiterhelme und sowas hatten. Und das Zeug ist noch normalerweise nie wirklich gut gelaufen, wenn es nicht um irgendeinen Hauptcharakter ging, wie einen Undertaker, der sich immer verkauft.
Okay. Ne, wie gesagt, ich habe mich damit diesen WWE-Figuren ja noch nie auseinandergesetzt. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie zieht, weil ich für alles, was mit Moto irgendwie in Verbindung ist und den Brand hochbringen kann und weiterbringen kann, finde ich gut. Ich bin nur auch der Meinung, also ich stimme euch dazu, mir geben die jetzt nichts Großartiges und ich bin skeptisch, dass das allzu erfolgreich oder dass das allzu gut läuft. Keine Ahnung, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also wenn ich die wirklich mal in einem Spielzeuggeschäft sehen sollte im Weihnachten und die kosten, weiß ich nicht, was die kosten sollen, wahrscheinlich auch 15€ oder $15 in Amerika. Keine Ahnung, ob ich mir da vielleicht mal eine mitnehmen würde, einfach zum Spaß. Aber wenn dann wirklich diese Kombinationsmöglichkeiten mal rauskommen und es wirklich mal mehrere Origins gibt, wieso nicht?
Ja. Also ich denke, es ist halt für Mattel hauptsächlich einfach eine gute Chance, diese ganzen Formen schon mal zu haben. Ich meine, wenn das sind ja alle möglichen Teile für Stratos und für Fisto und sich Man at Arms, Terror Claw, Skeleton, Many Faces und was man da alles schon so gesehen hat. Und die sind ja alles so Figuren, die ziemlich am Anfang der Serie auch rauskamen. Also wenn sie die bringen wollen, können sie diese Gussformen halt doppelt nutzen und dann reicht denen wahrscheinlich, wenn die sich schon nur so halbwegs verkaufen, haben sie auf jeden Fall diese Form schon besser genutzt, als wenn sie jetzt nur so ein paar Masters-Figuren haben, die dann am Ende vielleicht auch schlecht verkauft werden oder so.
Es ist halt wahrscheinlich auch immer, wie wir Erfolg definieren, ja. Vielleicht denken wir immer, wenn irgendwas erfolgreich ist, dann kommt hundertprozentig noch eine Wave oder so, aber vielleicht ist das halt immer so konzipiert auf eine Welle, wie es bei diesen Mutanten oder Zombie-Wrestlern und die das passt dann für Mattel, die verkaufen sich gut und dann kommt wieder die nächste Iteration von Wrestling-Abarten und das, also
war ja sicher mit den Zombie-Wrestlern, war ja sicher gerade diese Walking Dead-Hype wahrscheinlich, als die kamen.
Ja, oder allgemein Zombies, ja, die funktionieren, ja. Oder dann zu Halloween und so, ja, das ist ja immer so ein Thema. Und
also ich bin da ziemlich raus, was dieses Wrestling angeht, aber haben denn diese Figuren außer den Köpfen irgendwas gemeinsam mit dem normalen Aussehen von den Wrestlern, oder?
Doch, tatsächlich sogar sehr viel. Das ist ja genau der Punkt, den ich habe. Ich finde die grundlegenden Designs in diesen Mix-Versionen nicht so richtig gelungen, aber das liegt vor allem daran, weil ich dann in den Film Bella an, da sehe ich nicht besonders viel, was der mit einer Masters-Figur gemeinsam hat. Es sei denn, mit viel Fantasie würde man seine Pseudo-Rüstung irgendwie als Beastmans Fellkragen irgendwie interpretieren oder sowas. Aber es macht jetzt tatsächlich Sinn, nachdem dieses Zubehör halt scheinbar komplett abnehmbar ist und Teile austauschbar sind, weil eben all diese Wrestling-Figuren, wenn man jetzt beim Ultimate Warrior diesen Brustgurt abmacht und später, wenn Roman Reigns erscheint, diesen Handschuh abmacht und so weiter und bei John Cena eben die Pseudo-He-Man-Rüstung, dann sehen die wirklich 1:1 aus, wie sie aufgetreten sind.
Mhm. Okay.
Dem Triple H ist es sogar noch ein bisschen so, der hat eine Rüstung, die er auch mal, glaube ich, bei WrestleMania Auftritt getragen hatte, nur dass er eine Hose anhat, die er viele Jahre zuvor getragen hat und so. Das sind dann wieder so Wrestling-Fan-Details. Aber ich glaube tatsächlich, dass Mattel da gar nicht mal so blöd dabei jetzt gefahren ist, weil eben Kinder mit Sicherheit dieses Mix und Match ganz gut finden. Das hatte schon vor mehreren Jahren mit diversen anderen Toylines auch immer wieder Erfolge und eben ältere Sammler wie wir, Und da sagen wir mal einfach, wie ich dir jetzt gesagt hätte, das ist nicht richtig Wrestling, das ist nicht richtig Moto, es ist aber auch keine gelungene Mischung aus beiden, stehen jetzt dann am Ende da und sagen, hey, für meine Moto-Figuren hätte ich dann ja ein paar Austauschteile und die Wrestling-Figuren ohne den Moto-Kram würden ja auch cool aussehen. Mhm. Zumindest geht es mir persönlich so, das könnte tatsächlich dann eine gar nicht blöde von Mattel sein. Was, ja, ich bin ein Nerd, ich kann mir nicht helfen.
Was mich dann mal interessieren würde in diesem Zusammenhang, ich meine, es spielt ja eigentlich keine große Rolle, aber wen, weil wir später auch dazu kommen, wen Mattel da als Zielgruppe sozusagen sieht für also, diese Figuren? Wahrscheinlich schon eher Jugendliche.
Ja, also bei den Wrestling-Figuren sehe ich das 100 pro als für die Kinder.
Ja, also Kinder sind ja von der WWE die Hauptzielgruppe und die haben ja eher Probleme mit sinkenden Zuschauerzahlen, weil halt irgendwo die ältere Klientel wegbricht, aber die jüngere nicht irgendwo im entscheidenden Maße nachrückt. Aber grundlegend war das zumindest in den 2000er Jahren, so in den 2010er Jahren ist es halt abgesagt, dass das halt wieder stärker für Kinder und nicht für, sagen wir mal, 17-Jährige gemacht war.
Aber dann ist
das
es ja.
Das kann dann tatsächlich dann gut funktionieren, wenn sie einen Rey Mysterio nehmen, der immer irgendwo bei Kindern gut ankam.
Ja, und vor allem ist es, ja, aber dann ist ja von Mattel eigentlich gar keine so schlechte Strategie, die kommende Origins Line schon mal irgendwie den Jugendlichen auch näher zu bringen. Finde ich eigentlich ganz gut, also, ja. Wenn, falls es klappt, ganz gut gemacht.
Ja, also, ist halt der Ansatz, weil du, das ist ja immer so in einem Konzern, ja. Da denkt sich halt irgendjemand aus und der ist halt dann seine Prognose, ja, so und so wird das funktionieren. Ob das wirklich so funktioniert, weiß er nicht, weil in die Zukunft schauen kommen wir ja nicht. Aber ich find's auch von der Idee her gar nicht so blöd. Also ich habe persönlich schlicht und ergreifend überhaupt keine Verbindung zum Wrestling, darum fehlt mir da eigentlich der Ansatz da überhaupt, dass ich dort sozusagen auch den Zusammenhang dann herstelle. Aber ja, ich sehe halt das Thema WWE ist halt einfach, sage jetzt mal, ein Massenprodukt oder Massenmedien-Event und da sprichst du einfach definitiv mehr Kinder an, als wenn du nur Masters of the Universe jetzt aktuell thematisierst. Aber wenn du WWE bringst, dann denke ich mal, hat das ein größerer Prozentsatz der Kinder vor allem in den USA schon mal gehört oder gesehen und darum haben die da ihren Bezug dazu.
Ja, von Haus aus würde ich zumindest auch sagen, dass mit diesem Mix- und Match-Prinzip halt die Möglichkeit auch offen ist, dass die dann eben auch andere Toylines nehmen, wo man dann hoffentlich über Marketingkampagnen etc. dann hört irgendwo, ja, die können miteinander kombiniert werden. Ja. Das ist dann halt schon eine ganz gute Sache.
Ja, das ist ja auch
fast ein bisschen schade, dass der Gordon jetzt nicht da ist. Der würde das wahrscheinlich wieder alles total in der Luft zeigen und sagen, wie schwach ich bin und so.
Ja, aber das ist ja auch so, das hat der Pixel Dan auch in seinem Review von dem Origins Exclusive 2-Pack, dass wir die ja wirklich an der Hüfte sozusagen oder am Torso, kann man die auseinanderbauen.
Mhm.
Also du kannst ja dann wirklich auch die Figuren definitiv komplett miteinander durchmischen. Ja? Also da hast du dann, was weiß ich, ein Skeletor-Unterteil mit eben da diesem Triple H-Oberteil oder so. Ja?
Skeletor Triple H-Leggings, oh Gott.
Also, ja, das heißt eine...
ich verstehe, was du meinst.
Ja, und da kannst du halt zu dir deine Welt sozusagen zusammenbauen und ja, das, also das, wenn man es genau nimmt, bringt es das Masters of the Universe oder jetzt dieses schon dieses Thema schon mal auf ein neues Spiel Level, ja, sozusagen, weil bei den alten Figuren, gut, da inoffiziell hast du die Arme abnehmen können. die haben ja auch immer durchgewechselt, aber
stimmt.
Aber die waren dann doch irgendwann mal dadurch so abgerieben, dass sie nicht mehr gehalten haben und,
der rechte Arm von Montana.
Ja, genau.
Das Schlimmste war, als ich bei Extender versucht habe.
Oh. Bei manchen Figuren ging es nicht.
Ja, genau. Bei
manchen. Ja, das habe ich dann auch gemerkt.
Ja. Genau. Nee, aber so an sich, ja, ich bin auch gespannt, so wie die da jetzt wie die da das Marketing auch hochfahren jetzt, weil jetzt haben sie ja da ihre offiziellen Kanäle da, Social Media Kanäle, also Twitter, Instagram und Facebook, ob die da jetzt dann auch demnächst, also jetzt nicht demnächst, aber vielleicht jetzt im Laufe des Herbstes dann auch mal sozusagen doch mal die Schlagzahl erhöhen, ja.
Und ich meine, es gibt ja diverse Wrestler, die, so wie der Kofi Kingston, die anscheinend auch wirklich Masters of the Universe Fans sind. Die werden das, denke ich, dann schon auch ein bisschen pushen auf ihren Kanälen.
Ja, jetzt stellt euch doch mal vor, bei einem dieser Wrestling-Shows laufen die plötzlich da mit den Figuren in den Ring und so. Ja, und
kann auch
die dann auseinander.
Das sein, dass da so Cross-Promotion-Werbung vielleicht ja. bleibt. Man weiß es ja nicht. Aber
naja. Dann würde sogar ich mal Wrestling anschauen.
Also der interessante Punkt dabei wird ja auch dann sein, kommt das Zeug dann dieses Weihnachten auch nach Deutschland?
Ja, das stimmt. Ja, aber da ist ja leider die Informationslage allgemein sehr dünn. Also,
da müssen wir einfach mal abwarten.
Ja.
Vielleicht hören wir jetzt auch schon in den nächsten Wochen, auch jetzt Mitte August, wenn die PowerCon ist, noch was, was da vielleicht noch kommt. Und, da komme ich tatsächlich zur nächsten Meldung auch schon, weil eben auf der PowerCon, die am 17. und 18. August stattfindet, definitiv Super 7 und Mattel wohl da sind und die auch Neuigkeiten dort bringen wollen, von denen nicht einmal Walt Staples weiß, was die genau vorhaben.
Ui, das ist natürlich
so neu, okay.
Höchst interessant.
Ja, ich glaube, im Wurstgubbel Dinner wurde ja schon spekuliert, ob es zu Moto Origins einen Cartoon geben wird oder sowas. Aber da kommen wir später ja noch genau zu. Aber zumindest was Super 7 betrifft, wäre das ja schon ganz angenehm, wenn die zumindest mal ein paar Neuheiten zeigen könnten oder uns sagen könnten, was ist denn jetzt mit Moto Classics überhaupt los? Es ist halt die Frage, ob die jetzt irgendwie einen Snake Mountain Teppich als nächstes bringen, Actionfiguren.
Ja, das war so komisch formuliert, also in dem Interview mit Pixel Dan, das war ja irgendwie, das fand ich auch ein bisschen seltsam, so allgemein. Also da hätte auch ein bisschen mehr nachfragen können, meiner Meinung nach, aber die Frage, wie man das so vor Ort dann immer so schafft.
Ja, aber eventuell haben wir auch vorher schon, das vermute ich zumindest mal, dass so manche Sachen auch schon ein bisschen vorab abgesprochen sind,
was
auch
genau.
Ich würde das und das erwähnen, dass die dann halt nicht stehen und nur vor sich hinstammeln, bis sie
eine Antwort rauskommen. Aber der Brian Flynn hat ja wirklich in so einem Halbsatz sozusagen, ja, sie arbeiten an Dingen, die sich die Fans schon lange wünschen. Also so habe ich verstanden. Das kann man natürlich jetzt wieder, da könnte man jetzt groß euphorisch reininterpretieren.
Ein Skeletor,
Dinge. aber also da muss man jetzt einfach die PowerCon abwarten. Ich glaube auch tatsächlich, dass man die PowerCon abwarten muss mit der Info, wann jetzt diese anderen Waves kommen. Ich glaube jetzt nicht, dass da davor noch irgendwas kommt.
Glaube ich auch nicht, ne?
Es macht dann gegebenenfalls ja sogar noch gut Sinn, gerade das Thema Moto Classics auf der PowerCon überhaupt wirklich entweder deutlich abzuschließen oder zu sagen, was da jetzt noch kommen wird. Allein weil auf der San Diego Comic Con ist ja so viel irgendwie gegangen und man hat es ja auch gemerkt, Super 7 versucht noch ein paar andere Brands gerade zu etablieren und wohl, wenn nicht auf der PowerCon, erreicht man halt die meisten Masters-Fans. Ja.
Ich hoffe, dass jetzt, weil der Val Staples eben echt gesagt hat, dass normalerweise kriegt er immer vor diesen Conventions, zumindest Insider-Infos, weil er die ja auch irgendwie ausrichten muss, diese Convention, und dementsprechend planen, aber er hat halt anscheinend von Mattel wirklich überhaupt nichts bekommen dieses Mal. Deswegen hoffe ich mal, dass da wirklich die große Bombe auf der PowerCon platzt und dann wirklich ein Cartoon oder was, das wäre ja wirklich, also das wäre mal wirklich was.
Ja, da ist doch im Vorfeld von der San Diego gekommen, da ging irgendwie so ein Screenshot, ich glaube von einem Facebook-Post von irgendwem rum, dass der, ich weiß nicht mehr, wer das war, ja, er weiß ganz genau, also er hat schon gehört, dass da 100 Bronen Cartoon kommt und weil es anders ja nicht geht und so.
Ja, am Ende schaut dann He-Man aus wie in der Netflix-Serie und dann ist das Geschrei wieder
groß. Ja, gut, das also ich glaube, er kann ausschauen, wie er will. Es wird immer irgendwen geben, der sagt, na, das ist doch nicht der He-Man.
Ja, aber so oder so, dazu kommt
immer
später auch noch, aber ich finde es im Moment schwierig, wenn halt irgendwelche Leute was sagen, wo ich mir dann denke, ja, und wenn es dann nicht kommt, dann sagen sie, ja, Mattel hat die Entscheidung geändert nochmal und sowas.
Ja, genau.
Wie viel kann man auf sowas geben, wenn irgendeiner was halt sagt? Es ist halt die letzten Jahre gerade auch so viel spekuliert worden mit Sachen, die einfach naheliegend waren, die sich jeder und wir an den Fingern abzählen konnte. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, da warte ich lieber wirklich offizielle
Sachen. Ja, wobei bei da jetzt diese Origins-Line ja angekündigt ist und auch der Look und so weiter, kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wenn jetzt wirklich ein Cartoon rauskommen sollte, dass der dann wirklich so komplett anders aussieht. Also die Origins-Line ist komplett auf den Film ausgelegt. Oder dann wäre ich aber auch wiederum froh, weil dann der Film in eine andere Richtung geht, wie ich befürchte, dass er geht.
Oder noch besser, sie machen eine ganze Serie, so wie dieses Werbevideo, das kurz vor der SCC rauskommt, mit diesen Stop-Motion-Animationen von den Origins-Figuren. Das wäre großartig.
Das wäre geil.
Das wäre
Robo-Chicken so.
Ja, im Grunde schon, aber heute wirklich mit Geschichten. Das wäre super.
Das war aber echt gut, das Video.
Ja, das war gut. Das
stimmt. Ja, dann warten wir auf jeden Fall mal die PowerCon ab, die Mitte August ist.
Vielleicht nochmal kurz zur PowerCon. Ich finde, die ist ja auch gästemäßig relativ beeindruckend besetzt. Also da kommt ja auch wieder der Mark Taylor und die Rebecca Taylor und die von der She-Ra-Serie irgendwie so die halbe Crew, also und ja, natürlich diverse Cosplayer wieder, das werden sie auch immer einzeln bewerben, aber ich glaube,
Roger Sweet sogar, glaube ich.
Oder? Genau, Roger Sweet und Mark Taylor, guter Punkt, das finde ich auch großartig. Ich bin gespannt, wie sie das machen.
Ob sie dann doch willkommen zu unserem Mortal Kombat.
Ja, genau.
Ob sie an einem Tisch.
Ja, oder ob da von Mattel dann ein Life-Size Masters of the WWE Universe Ring aufgebaut wird, wo die dann gegeneinander kämpfen können.
Also ich würde ja behaupten, dass normalerweise kräftemäßig und fitnessmäßig Roger Sweet die Hand oben hat, aber Mark Taylor hat seine Frau Rebecca ja im Ring. Ja. Die wird, glaube ich, durch einen Cheap-Shot dafür sorgen, dass Mark dann gewinnt.
Ja, schauen wir mal. Ja, aber das ist schon interessant, ja. Und ja, bin gespannt. Bin gespannt auf die Frage.
Das sind wir alle. Ja, von was Positivem kommen wir aber zu was leider sehr Traurigem, nämlich Gabe Kuth ist tot und wer mit diesem Namen jetzt nichts anfangen kann, der hat unter anderem die amerikanische Stimme von Orko im 2000X-Cartoon gesprochen, die ich im Übrigen sehr, sehr gelungen fand. Und ja, der ist leider mit sehr jungen Jahren gestorben. Matthias, korrigier mich, war er 46?
46 war er, ja.
Und was hat er? Ich glaube, es war
also Krebs. Nein.
Ein Motorradunfall, oder?
Ja, ach, ein Unfall war es.
Sie haben gesagt, er hat, während er Motorrad gefahren ist, hat er einen Herzstillstand oder einen Herzinfarkt gehabt. Und dann weiß ich nicht, ob das dann quasi der Unfall war oder ob er halt an dem Herzstillstand gestorben ist. Ja. Ist schon tragisch, so mit 46. So schnell kann es gehen.
Ja, da sind wir auch nicht mehr weit
von. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, die Einschläge kommen näher.
Ja.
Ja.
Ja, also man kann halt leider nicht wirklich viel mehr sagen in solchen Fällen, außer sehr schade, sehr traurig, vor allem natürlich auch für die Familie.
Ja, definitiv. Ja. Also er, und der hat ja sogar noch den Mechanic gesprochen, glaube ich, auch noch in der US-Version. Und der war ja auch,
ja, also, stimmt.
Der war auch, also glaube ich, also vor allem war er halt so eben Synchronsprecher bei ganz vielen Serien und also der war schon gut unterwegs. Der konnte das auch gut. So unterschiedliche Stimmen eben machen, weil ja Orko und Mechadeck jetzt nicht die gleiche Stimmlage sind eigentlich. Das muss man ja auch können als Synchronsprecher.
Ja, definitiv. Ich hätte die beiden Stimmen nie miteinander in Verbindung
gebracht. Ja, das ist schon beeindruckend.
War denn der englische Orko auch so piepsig wie der deutsche? Ist das auch so eine?
Ja, der war eher.
Weniger piepsig, als einfach so heller in der Tonlage und halt.
Also Koboldstimme halt. So eine Koboldstimme, so ein bisschen leicht kratzig, fand ich. So.
Ja, aber auch nicht so wie die deutsche Dobby-Stimme in den Harry Potter-Filmen. Immer noch gesetzt genug, dass es halt einem nicht auf den Geist gegangen ist. Ja. Ich würde es eher mit dem Hörspiel-Orko von uns vergleichen.
Ja, aber eher so, ich fand es so irgendwie im Sturm auf Castle Grayskull, also noch ein bisschen tiefer, nicht ganz so.
Ja, so. Zumindest nicht so selbst überheblich.
Ja, genau.
Ja. Zu lange her, dass ich es angeguckt habe, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ja. Aber, ja, leider gestorben.
Ist für mich zumindest wieder ein Anlass, ein paar 2000X-Folgen zu gucken.
Ja, stimmt.
Wechseln wir aber lieber von dem, bevor das jetzt einfach nur noch in Traurigkeit endet zu was anderem, nämlich zu, ja, schnürdem Plastikspielzeug wieder. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt gehabt, Super 7 hat ja auf der San Diego Comic Con mit überhaupt nichts geglänzt, was Masters betrifft, und hat aber nahezu unmittelbar nach der San Diego Comic Con jetzt wieder Sachen rausgehauen. Unter anderem haben sie auf der Unboxing Toy Convention, die am 1. Augustwochenende stattgefunden hat, neue Los Amos-Version ihrer Vintage-Collection gebracht. Und ja, wir wissen es seit einigen Wochen, die Vintage-Collection von Super 7 wird ja nicht fortgesetzt, nachdem die bisher angekündigten Figuren erschienen sind. Und ja, jetzt sagen schon manche, dass ein bisschen die Kuh gemolken wird. Aber tatsächlich, wir hatten ja schon letztes Jahr Los Amos-Versionen gehabt, die auch nicht von Super 7, glaube ich, ausgingen, sondern von den Organisatoren der Convention in Auftrag gegeben waren. Und dieses Mal sind es ganze 6 Figuren sogar. Also die komplette Wave 2, Metal Arms, Tila, Beastman und Robot-Teamen in Los Amos-Boxen. Und dann sogar noch Orko und Trapjaw obendrauf, deren normale Versionen ja jetzt noch nicht einmal bei uns erschienen sind. Da warten wir ja auch schon wieder drauf, dass die mal kommen.
Ich finde sowas immer gut. Die Los Amos Boxen sehen gut aus, finde einfach mal komplett was anderes. Regen sich ja auch viele drüber auf. Ja, es wird wieder super schwer, die zu bekommen. Wenn man da Komplettsammler ist, bei Super 7, bei sämtlichen Sachen, auch bei den Reaction-Sachen, ist es halt echt schwer. Zum Glück kann das ist wirklich schwer. Zum Glück kann ich da völlig entspannt dem Ganzen gegenüberstehen. Ich habe mir den Orko und den Trapjaw, also die dritte Wave, ganz normal vorbestellt. Ich bin froh, wenn ich die auf Karte kriege. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, dass die hier schon wieder angekündigt werden und verfügbar sind. Also es ist ja eigentlich positiv, dass die eigentlich fertig sein müssten, weil die würden mit Sicherheit nicht extra produziert für diese Convention. Ich wäre halt einfach mal froh über eine Info, wann die normale dritte Wave endlich rauskommt.
Ja, da sagen sie ja auch wieder so überhaupt nichts. Matthias bringt das auch auf Facebook manchmal so schön auf den Punkt irgendwo. Wieder einmal perfekte Kommunikation.
Ja, das ist schon, ich verstehe es halt auch nicht, was da die Motivation dahinter ist. Also wenn es eine Motivation gibt, also es dauert ja wirklich, keine Ahnung, 5 Minuten, da schnell mal so einen Post rauszuhauen. Also, weil sie haben ja offensichtlich Zeit, ihre ganzen Werbe-E-Mails zu generieren, weil das machen sie ja ganz fleißig. Sie machen Werbung für ihre Monsterfiguren und so. Also das funktioniert alles. Also sie hätten die technischen Möglichkeiten, aber entweder ist es ihnen nicht wichtig nur oder...
Ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass die generell so einfach immer sich auf den nächsten geilen Scheiß konzentrieren, den sie vorab verkaufen wollen, was ich auch irgendwo aus deren ihrer Sicht auch nachvollziehen kann. Aber es fehlt dann einfach in der B-Note hinten dran noch dran zu bleiben. Wenn die Kohle schon da ist, muss man ja trotzdem die Leute so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und wenn es nur ist, hey, they are on a boat.
Ja, aber ich glaube, da sind sie... nicht viel anders. Also bei anderen, also jetzt McFarlane zum Beispiel, das ist ja auch informationstechnisch auch eine Katastrophe. Also da kommt ja auch, also jetzt bei mir jetzt speziell, ich habe da ja angefangen mit der Star Trek Line, das sind 2 Figuren von denen und da war halt noch was angekündigt hinten drauf auf den Verpackungen, da kommt einfach nichts mehr. Also da wird auch nichts mehr angekündigt. Und da wenn man dann auch noch fragt, nö, die wissen, da hat sogar der Pixel denn noch gefragt. Und die wissen überhaupt nichts von Star Trek. Also.
Wie ist euch Star Trek-Figuren gebracht?
Star Trek-Figuren? Hä, was? Naja, egal.
Was ist dieses Start?
Also das ist irgendwie, da ist Super 7 ist da nicht alleine anscheinend als Kommunikationsmeister. Vielleicht nur mit zu den Los Amos. Ja, faszinierend, dass da jetzt schon die Orc und Trapjaw dabei sind. Die übliche Exklusiv-Diskussion heute.
Ist es gut? Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es denn irgendjemanden bei euch, der sich jetzt auch gerade drüber ärgert, dass die eben auf dieser Convention erhältlich sind, aber nicht regulär im Shop bestellt werden können?
Also mir ist es egal. Also ich habe das gestern durch Zufall überhaupt erst auf PE gesehen, dass es die gab. Also ich hatte jetzt wohl ein paar Tage nicht irgendwie im Internet nach Masters-Sachen gesucht.
Was?
Ich war völlig an mir vorübergegangen und gestern, es gibt neue Figuren. Ich weiß das. Nein, naja, es sieht so ganz nett aus, aber ich bin ja schon bei den normalen Figuren, also bei nach der zweiten Wave ausgestiegen, weil ich gedacht habe, nee, brauche ich nicht. Von dem her war es mir sowieso wurscht. Und wenn ich sie jetzt sammeln würde, müsste ich jetzt aber auch nicht diese Los Amos-Verpackungen haben. Also nur damit ich jetzt alle Verpackungsvarianten hätte. Also das wäre mir ziemlich egal.
Ich hoffe nur, dass diese Los Amos-Versionen nicht das große Ding sind, das der Brian Flynn angekündigt hat, auf das die Fans schon lange warten.
Ja, das kommt so an. Endlich wieder Verpackungsvarianten.
Was mich tatsächlich nicht wundert, ist, dass Leute irgendwo sauer sind, dass sie diese Exclusives nicht kriegen, entweder weil sie die Verpackung gut finden oder weil sie auch tatsächlich einfach ganz normal sagen, hey, die Viecher sind in Boxen, die ich wieder verschließen kann. Das ist ja immer so ein Punkt, wo man gerade, finde ich, bei den New Vintages einen Fehler macht, wenn man die auspackt, zumindest was jetzt so die normalen Figuren wie Man-at-Arms-Stile und so betrifft, weil die in der Verpackung am besten aussehen. Und wer Los Amos-Boxen davon bekommt, der könnte natürlich jederzeit sich mal so eine Tila auspacken, rundherum angucken und dann wieder schön zurück eintüten, ohne dass ein großer Schaden stattfindet.
Noch ein kleines Update, denn wir waren gerade mit der Aufnahme fertig, als dann doch noch von Super 7 die lang erwarteten Update-Mails kamen zu den ganzen Moto Classics-Figuren. Demnach soll die Club Grayskull Wave 4 mit Modulok, Prince Adam, Katrina, Roboto, Stratos und Shadow Weaver im Filmation-Design nun im Oktober erscheinen. Angekündigt waren diese Figuren zuerst für Juni. Jetzt kam dann aber ein paar Tage danach noch einmal eine E-Mail, in dem Super 7 dann geschrieben hat, dass die Figuren schon im September erscheinen sollen. Also schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Snake Mountain befindet sich aktuell auch in Produktion. Man hat begonnen mit der Herstellung der riesigen Stahlgussformen für die ganzen Einzelteile der Festung und danach sollen dann erste Testshots aus Plastik angefertigt werden. Zukünftig will Super 7 uns dann monatlich mit Updates auf dem Laufenden halten. Zu den William Stout-Figuren, also den Filmdesigns von He-Man, Skeletor, Hyper-Skeletor und Kark, gab es auch eine Info. Die sollen nun im November 2019 erscheinen. Warten wir es also mal ab, ob es bei diesen Terminen bleibt oder ob Super 7 auch hier noch weitere Terminverschiebungs-Mails hinterher schickt.
Wer weiß. Also, wie wir schon gesagt haben, Kommunikation bei Super 7 im Moment generell schwierig.
Ja.
Zumindest haben sie es ja selber mal geschafft zu kommunizieren, dass sie neue Reaction-Figuren seit August anbieten. Da haben die ja wieder was rausgehauen, eigentlich hauptsächlich Repaints, aber eben auch der Stinkcore mit dem blauen Zodiac-Blaster, den man aus den Harper-Comics kennt, was für mich persönlich sehr geil ist. Aber die große Überraschung war, dass neben dem Stinkcore eben auch Leo-Toys-Versionen von Skeletor, Beastman und Faker kommen. Und wer damit nichts anfangen kann, Leo Toys, das waren die, die in Indian Masters Figuren angeboten haben. Da sah ein Skeletor zum Beispiel so aus, dass er dunkelblaue Haut hatte, eine nahezu schwarze Rüstung und eine graue Umrandung bei seinem toten Schädel. Beastman hatte einen großen blauen Flecken auf seiner Rüstung unter anderem drauf und Faker, ja, der Faker, der hatte Skeletors Lendenschurz dabei und der hatte so eine ganz interessante Augenumrandung gehabt und hatte auch noch Skeletors Widerstab da. Und ja, also der Reaction-Fake hat allerdings nicht den Widerstab, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Aber es gibt noch einen weiteren Beastman, der hat die gelbe Weapons-Pack-Rüstung an und hat noch 7 Extra-Waffen von anderen Figuren in neuer Bemalung beiliegen. Also sozusagen Beastman-E-Weapons oder wie man Beastie-Weapons, wie man das auch... Beastie-Weapons, das ist gut.
Beastie-Weapons, ja.
Also Beastie Weapons, 3 Leo Toys Repaints und Harper Blaster Stinkcore sind die neueste Reaction Wave, die jetzt seit August erhältlich ist. Und also ich muss zugeben, mich interessiert da eigentlich ernstlich nur der Stinkcore. Den hätte ich wirklich gerne, weil ich das mit dem Blaster gerne unterstützen möchte. Der Rest ist nicht so meins. Aber wie sieht es bei euch aus? Michael, du hast ja auch schon Reactions geholt.
Ich hab paar, aber den Stinkcore würde ich mir eventuell holen, aber werde ich jetzt nicht extra importieren. Das Importieren ist halt immer so lästig zum Zoll rausfahren. Wenn es den hier im GameStop geben wird für 16 Euro, würde ich den, denke ich, auf alle Fälle mitnehmen. Die Leo-Toys-Sachen sind aus meiner Sicht sinnvolle Varianten. Wenn ich mir da zum Beispiel eine Shiva-Tila aus der, oder Goddess war das, ich weiß es gar nicht genau, aus der letzten Wave ansehe, da machen die für mich wesentlich mehr Sinn. Quad Faker finde ich ganz cool und Skeletor, aber nicht so, dass ich mir die holen würde.
Also bei den Leo-Toys, da finde ich, das sollte man auch noch erwähnen, bei den Leo-Toys-Varianten, dass die auf der Rückseite der Karte, also auf der Backcard, haben die ja auch dieses New Adventure Backcard-Design.
Bis bei den Leo-Toys. Genau.
Weil ja die Leo-Toys eben auch auf New Adventure-Karten teilweise waren. Und hinten war dann eben auch so diese Illustration mit diesem umgedrehten Dreieck und so.
Mhm.
Also das finde ich dann schon wieder ein sehr schönes Detail. Ich finde auch die Leo-Toys-Varianten, die finde ich auch cool. Und ich, wenn das Classics wären, ich würde die sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, bestellen. Aber es sind halt Reaction-Figuren.
Aber würdest du allen Ernstes einen Moto Classics Beastman bestellen, bei dem eigentlich der einzige Unterschied nur ist, dass er die untere Hälfte seiner Rüstung blau hat?
Also dann hätte ich halt nur einen Beastman. Also,
also den blauen finde ich jetzt auch nicht so toll. Das schaut ein bisschen dämlich aus. Das
hätte man einmal kurz. Tatsächlich, genau. Der Beastman ist so der am wenigsten. Ja. Aber dann hätte man halt nochmal Beastman. Aber ja.
Vielleicht
aber
eine, wo nicht die Arme so lose sind, weil bei der ersten Figur da schlabbert bei meinem
Alter. Ja, wir haben ja schon den Powercon Beastman in Rot bekommen gehabt.
Ja. Also
noch ein Beastman auf die Weise, ich weiß nicht.
Ach, noch ein Beastman, also das geht doch. Dann hat man halt Beastman, weißt du, da die genau. 2000X.
Ja. You can never have enough Beastman.
Ja, genau. Ja,
und ich finde zumindest bei diesem Cardback-Design, also da ist ja auch diese Beastman mit der gelben Rüstung drauf, finde ich, das sieht eigentlich ganz witzig aus. Also damals so bei diesem Weapons Pack war das ja auch in Gelb drauf. Das fand ich eigentlich damals total doof. Habe ich dann, warum Gelb? Aber ich finde so jetzt als Zeichnung oder auch die Verpackung sieht eigentlich ganz witzig aus mit dem Gelb.
Ja,
das, also, das Coolste an diesen Reactions finde ich sowieso immer noch die Packungen. Also die Figuren sehen eigentlich sehr dämlich aus, finde ich, aber die Verpackungen sind immer ganz nett. Da kann man auch mal ganz gut wieder neue Avatare machen für PE und so.
Ja, stimmt.
Ja, ich muss zugeben, ich stimme mit Matthias auch überein, was jetzt zumindest den Leo Skeleton, den Leo Faker betrifft. Moto Classics Leo Faker, der hätte Potenzial gehabt. Nein. Wobei wir jetzt da schon mehrere Fakers haben. Ich warte immer noch auf den mit Magenta-Zubehör.
Ah, stimmt.
Auch bei Reaction gibt es den noch nicht.
Kommt schon noch. Da geht schon noch was. Da geht noch was.
Aber der Skeletor, das habe ich ja mal auf PR vorgeschlagen gehabt, in einer Kolumne, wo ich dann gesagt habe, wie wäre es denn, wenn man mal diesen Leo-Skeletor bringt, dann hat der einen Wechselkopf dabei, dass man den dann zu Satma machen kann. Fände ich auch geil.
Ja, stimmt, genau.
Oh, eine coole Idee.
Ja. Nur bei dem Reaction Faker ist es jetzt natürlich ein bisschen doof, dass der jetzt nicht den Widerstab hat. Der hat zwar eben Skeletors Lendenschutz und der hat das Schwert, aber der Widerstab fehlt. Das haben schon einige moniert, aber ich habe die Spekulation, dass die das aus ganz profanen Gründen gemacht haben, weil die hätten sonst ein neues Artwork gebraucht. So konnten sie das bestehende Faker-Artwork mit dem Schwert einfach nur an den Augen leicht modifizieren, ansonsten hätten sie da noch viel mehr rumretuschieren und machen müssen.
Ja, stimmt.
Hatte der andere Faker denn auch den Lendenschutz dran bei dem Motiv oder haben sie den dann wenigstens zusätzlich hingemalt?
Der ist zusätzlich dann, ja, stimmt.
Aber den Lendenschutz, der ist ja beim Motiv nicht drauf beim Leo.
Ja, genau, eben.
Achso, der ist nicht drauf.
Ja, aber auf der Rückseite, also wo die.
Achso, du warst bei dem Cross-Cell-Motiv.
Genau, da hat er uns schon dran.
Okay, da, aber da, das sind ja quasi so Original-Cross-Cell-Motive, so halbwegs, oder?
Ja, sieht schon so aus, wie die damals von
den Cross-Cell-Motive kann man auch ein bisschen leichter zurechtschneiden, wenn man da schon welche hatte. Aber halt diese neuen Motive, die auf den Kartenfronten sind, also ist schon sehr offenkundig, dass da nicht viel neu
gemacht werden konnte. Stimmt, ja.
Aber da spekulieren jetzt manche auch schon, dass halt diese Repaints und so, und der Stinkor ist ja im Grunde ein Kitbash aus Merman und Mechaneck wieder, dass die deswegen jetzt gemacht werden, weil Super 7 da auch keine Figuren mehr bringen kann demnächst und so. Wie siehst du das, Stefan?
Weiß ich nicht, ob das wirklich daran liegt, weil ich denke mir, diese Figuren sehen ja so extrem anders aus wie diese Origins-Figuren. Also von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass Super 7 und Mattel sich da vielleicht irgendwie einigen und sagen, ihr dürft diese Reaction-Figuren machen, aber halt nicht mehr diese typischen Vintage-Charaktere, wie diese Vintage-Collection, die sie jetzt dann ja auch eingestellt haben.
Und wie sieht es aus mit dem Stinkor, wenn wir den ja sehen? Auf Promobildern hat er rote Handschuhe. Die verpackte Version hat jetzt aber schwarze Hände. Was denkt ihr, was wir da bekommen, wenn man den jetzt bestellt?
Hm. Also unten drunter ist eine ausgepackte Figur zu sehen, aber das ist das Promobild, oder? Was vorher mal.
Ja, so genau, das ist eigentlich das alte Promobild. Okay. Ja. Ja,
dann fürchte ich fast, dass sie einfach die rote Farbe weggespart haben und die schwarzen Hände.
Eieiei. Vielleicht, weil sie später noch einen regulären Stinkor bringen mit einem blauen Schild und Handschuhen in Rot. Genau.
Der Red Hand Stinkor. Red
Hand. Also, jetzt ist erst einmal der Black Hand Stinkor.
Und dann bringen sie garantiert noch die Variante, wo die weißen Streifen auf der Armunterseite sind. Das ist dann die Scott Knightley Version.
Oh Mann. Mir tun nur echt die Komplettsammler leid bei diesem. Ja.
Ja, also wenn du Reaction-Komplettsammler bist, das ist echt.
Hui. Ich würde es echt nicht verschreien. Ich meine, ihr wisst ja noch, wie viele Varianten wir von Stratos gekriegt haben, mit blauem Bart und Flügel vertauscht.
Ja, ja, stimmt, ja, genau. Ja.
Also wer weiß, also das ist gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich.
Aber die scheinen zu gehen, weil auch die Stratos-Varianten, die waren relativ schnell weg. Ich wette auch, dass diese Leotoys, anscheinend zieht das doch viele Leute an. Man posten ja immer wieder Leute ihre Reaction-Sammlungen, und wenn da so ein riesen Haufen Reaction steht, manche verpackt, schon, manche ausgemacht, das sieht eigentlich echt gar nicht schlecht aus. Ne?
Ja.
Mhm. Gerade mit den Cardbacks.
Ja.
Nicht Cardbacks, sondern mit den Motiven halt einfach drauf, weil die waren wir uns ja immer eigentlich alle einig, dass die echt gut gezeichnet sind.
Ich verstehe nur nicht ganz, warum sie jetzt tatsächlich Beastie Weapons machen, anstatt dass sie einfach nur den Beastman mit der gelben Rüstung gebracht hätten. Hm. Die extra von Waffen sind ja ganz nett, aber ein rotes Merman-Schwert gab es ja zum Beispiel noch nie. Und wozu?
Aber ich glaube, das ist vielleicht einfach der Gag, weil ja diese gelbe Rüstung damals in dem Weapons Pack drin war und auch dieses blaue He-Man-Schwert und die blaue Axt.
Hätten sie die Peitsche auch noch in Rot machen können.
Ja, aber die war doch damals bei dem Weapons Pack nicht dabei, oder? Die war zumindest auch schwarz, oder?
Ja, die Peitsche, die war dabei, die war auch schwarz, aber so einfach als so Variation.
Ja, also das wäre jetzt meine Erklärung, warum sie ausgerechnet bei dem Beastman dann diese Waffen mit dazu packen.
Hm. Es gab doch mal es gab auch mal eine grüne Peitsche, glaube ich, oder? In irgendeine Estrella oder irgend so abgefahrene Variante.
Die Schnur, die war so grün, nicht so.
Ja, genau, die Schnur, ja.
Ja.
Da gab es ja die wildesten Varianten.
Also wir werden wahrscheinlich noch viele Beastmänner kriegen, so wie das aussieht. Ich warte ja auch noch auf die Zodek-Varianten-Flut.
Die du schon mal vordesignt hattest.
Ja, genau. Vielleicht kommt deswegen nicht, weil die mir nichts zahlen wollen dafür. Also Super Seven, ihr könnt die Designs auch so haben. Aber ich finde es faszinierend, glaubst, dass die letzten Reaction-Figuren sein werden, die wir bisher gesehen haben. Und da wieder auf den Punkt PowerCon zu kommen, eben letztes Jahr haben sie ja auch überraschend da diese ganzen Figuren gebracht. Wer wäre nicht überrascht, wenn die dann dieses Jahr auf der PowerCon auch nochmal ein Set raushauen?
Ja, stimmt. Die gibt's ja vielleicht wieder auf der Grayscale-Con auch.
Oh ja. Ja, die Grayscale-Con sollte meiner Meinung nach ganz dringend ein Steig ein in die Welt der Giganten-Set machen mit entweder Reaction oder Neo-Vintage oder sonst was.
Das wäre natürlich der Hammer, gell?
Ja, lange Zeit. Lange überfällig, aber wahrscheinlich zu teuer.
Na, schauen wir mal, vielleicht kommt da auch noch irgendwann, wenn es schon die Unboxing-Toy-Convention schafft. Naja, Neuigkeiten war es das erste Mal. Ich würde jetzt aber gerne, bevor wir mit der Folge fertig sind, nochmal auf Moto Origins zurückkommen. Das ist in dem Sinne keine Neuigkeit, aber auf der San Diego Comic-Con hat Mattel auf Anfrage gesagt, ja, diese Figuren, die sind für Kinder und deren Eltern. Und auch im Urskubel-Dinner wurde darüber geredet, dass sie glauben, ja, die Figuren, die sind wohl eher für Kinder gedacht. Wir haben das ja auch vorhin zusammen mit WWE Universe-Figuren schon angerissen gehabt, dass das kombiniert werden kann. Und auch der Michael hatte in der Live-Folge ja gesagt, ja, das wird für Kinder sein. Und ich persönlich bin ja immer noch der Meinung, dass, wenn das wirklich komplett für Kinder wäre, dass das dann nicht unbedingt genau diese Designs benötigt hätte, weil, also ich persönlich hätte zumindest anstelle des Marketings dann doch gefragt, hey, wäre es nicht sinnvoller, da ein bisschen was hier oder da nochmal anders zu machen als früher? Aber ja, das wäre jetzt meine Frage an euch. Wie seht ihr das letzten Endes, nachdem die Comic-Con vorbei ist und wir ein paar weitere Infos haben? Ist diese Toyline aus eurer Sicht jetzt wirklich zu, sagen wir mal, 90% für Kinder und 10% gibt es vielleicht als Sammler, die noch mitgeschleppt werden, aber Mattel möchte da halt definitiv auf dem Kindermarkt durchstarten, oder wie seht ihr das Verhältnis dabei?
ich habe da ja schon auch was ins Forum gepostet, also ich werde das jetzt noch ein bisschen aufnehmen. Also da vergisst man gerne immer so die dritte Zielgruppe, sage ich es jetzt mal, und zwar die Erwachsenen von heute, die als Kinder zwar mit den Figuren gespielt haben, aber nie Sammler waren. Und jetzt quasi 30 oder fast 40 Jahre lang nichts gesehen haben. Und dann jetzt vielleicht eben auch eigene Kinder haben und dann vielleicht eben in den Spielzeugladen stolpern und dann sehen die plötzlich dort diese Figuren an der Wand. Und deswegen haben die dann das alte Design, dass die sich dann dran wieder erinnern. Man sagt, hey, was ist denn das? Das ist ja der He-Man und der Skeletor. Und dann schauen sie sich das an und dann schauen die Figuren fast so aus wie früher, deshalb Vintage-Design oder angelehnt. Und dann schauen sie sich das an, dann sind die Kinder vielleicht auch da und dann so, wow, da kommen ja damit Spuren und so, die kosten ja nur 15 Euro, das ist ja hervorragend. Und ja, du triggerst dann quasi bei den Leuten, die nicht ihre Vitrinen vollstehen haben mit 150 Classics-Figuren, diesen Nostalgie-Effekt. Und denen ist es dann eben auch wurscht, ja, dass das dann wieder ein He-Man ist und wieder ein Skeletor, sondern das ist genau der Witz, weil die kennen eben außer He-Man, Skeletor und vielleicht noch Teela und Beastman. Das ist bei denen immer so präsent wie bei uns. Und deswegen denke ich, dass das auch ein bisschen der Ansatz ist, ja. Und zwar auch logischerweise, es ist ein Spielzeug, es ist keine Sammler-Toyline, sondern es ist eine Spielzeug-Toyline, die aber durch ihren Nostalgieansatz auch, und ich denke auch von den Erwachsenen vor allem, weil das sind wahrscheinlich in der Zahl deutlich mehr als wir Hardcore-Sammler, diejenigen, die als Kinder damit gespult haben, sich aber jetzt eben die ganze Zeit nicht damit beschäftigt haben und dadurch auch ihre Kinder wieder ranführen können.
Klingt für mich absolut plausibel. Ich glaube schon auch, dass das mit Sicherheit ein wichtiger Punkt ist, weil Mattel wahrscheinlich schon bewusst ist, die haben die ja mittlerweile über die Jahre auch mitbekommen, dass die meisten oder viele Sammler das dann sowieso kaufen. In diesem Vintage, ist es ja so, in diesem Vintage ist dann, wenn es dann auch noch relativ günstig ist, sage ich mal, wenn es wirklich in Deutschland auch einigermaßen gut zu beziehen ist, 15 Euro, genauso viel wie so eine Reaction-Figur im GameStop, da würde ich wahrscheinlich auch lieber, wenn ich mich entscheiden müsste, die Origins-Line kaufen. Und ich glaube, dass aus der Sicht von Mattel, die sprechen mit Sicherheit Sammler an, definitiv auch durch das Vintage-Design. Aber ich glaube schon, dass die Hauptzielgruppe eben von Mattel die Kinder sind, weil über die Kinder glaube ich schon, der Zugriff auf das große Geld dann zu machen ist. Ich stimme dem Sepp absolut zu, das hat er auch in der Live-Ausgabe gesagt, dass auch eine rein auf Sammler ausgelegte Toyline auch im Einzelhandel, gerade in Amerika, überleben kann, keine Frage. Aber ich glaube, Mattel, denen geht es ja auch nicht so gut finanziell. Die hoffen ja schon auf den nächsten großen Wurf. Also denke ich schon, dass die da auf Kinder aus sind irgendwo.
Ich sehe es schon so, dass Mattel tatsächlich als Mattel selbst, als Unternehmen zu groß ist, um jetzt auf eine verhältnismäßig geringe Sammlerschaft zu zielen. Das können die eher bei Hot Wheels und Barbie machen, wo die Sammlerschaft deutlich größer ist. Ich sage auch, Mattel als Spielzeugkonzern wird nie irgendwas rausbringen, was nicht für Kinder genauso funktionieren kann wie für Erwachsene als Produkt, weil das Mattels Grundsatz eigentlich widerspricht. Die sind Spielzeugunternehmen und nicht sowas wie Neckar, die wirklich die Erwachsenen im Blick haben. Ich bin nur nach wie vor tatsächlich der Ansicht, auch wenn Mattel natürlich Kinder mitziehen will und so weiter, dass das jetzt nicht eine Toyline ist, die eben nicht auch für Sammler gedacht ist. Also für Eltern lasse ich jetzt mal außen vor. Was Matthias gesagt hat, ist durchaus legitim mit Eltern, die sich noch erinnern, kaufen das, weil es ganz cool ist und ziehen die Kinder mit. Aber so für Sammler wie uns, glaube ich, ist es schon auch mitgemacht, dass Mattel jetzt halt nicht irgendeine Zielgruppe dabei ausgrenzt. Und was für mich halt dabei das Ding ist, ist, dass ich nicht ganz verstehe, wenn das jetzt nur für Kinder sein sollte und Sammler sind eigentlich vollkommen unbedeutend, die holt man vielleicht noch zufällig mit, aber sonst nicht, warum würde man so eine Toyline dann Mutu Origins nennen? Diese alten Verpackungsdesigns nur minimal erneuern, genauso die Figuren nur mit mehr Gelenken versehen, ansonsten irgendwie die Köpfe leicht modifizieren, anstatt dass man jetzt beispielsweise sagt, hey, der Skeletor, der hatte früher ein Monkey Face, weil das Anfang der 80er für uns nicht anders ging. Wieso machen wir das heute nicht anders und geben dem einen ordentlichen Totenschädel, der nicht zu unheimlich ist, aber cool genug, dass Kinder genauso drauf anfixen? Warum macht man dann nur das alte Gesicht und macht den Kiefer offen? Das sind so Punkte, die ich dabei nicht verstehe, wo ich dann sage, das sieht für mich dann doch eher aus, als soll da auch stark die Nostalgie mitgetriggert werden von Erwachsenen, sowohl von Eltern als auch Sammlern.
Ja, stimmt, bestimmt. Also, warum hätte man die Serie sonst genauso gemacht? Man hätte ja dann, wenn es wirklich für Kinder sein sollte, die Figuren noch grundlegend verändern können, wie du es auch schon gesagt hast. Dass man, die brauchen ja keinen Wiedererkennungswert, für die ist es was komplett Neues. Also, ich denke, es war schon, also würde ich jetzt zumindest so sehen, dass das also überwiegend schon auch die Fans irgendwie angesprochen werden sollen als von denen, die das von damals kennen und deswegen diese Sachen kaufen wollen.
Zumal für mich auch so ein Punkt ist, wenn ich die Kinder als zukünftige und neue Sammlerschicht oder Käuferschicht haben möchte und ich einen Film in der Pipeline habe, wo ich dann relativ nah nach diesem Motor Origins Kickoff dann auch loslegen möchte, dann würde ich doch eher mich auch drauf konzentrieren, die ganzen Designs auch stärker Richtung Film zu pushen. Aha. Meinetwegen eine Cartoon-Version der Filmdesigns, die letzten Endes kommen, um da irgendwo die Synergie zu erzeugen, nicht dann am Ende dazustehen und die neue Zielgruppe zu hören, die dann sagt, der Skeletor sieht da aber ganz anders aus.
Außer der Film, also die sehen halt vielleicht im Film wirklich so aus. Ich kann es mir aber besten Film,
kann ich mir auch nicht vorstellen.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen.
Ja, oder es wird auch so ein Stop-Motion-Film.
Darüber haben wir ja schon die ganze Zeit spekuliert, wie krass das wäre, wenn der Kinofilm gar keine Realverfilmung wird und nur ein Centineo-Sprecher.
Synchronsprecher, genau.
Ja, wer weiß. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, Michael.
Nö, ich habe es im Prinzip schon gesagt, ich kann mir das beim besten Willen vorstellen, dass die wirklich genauso im Film aussehen werden, weil das wird dann ein bisschen zu cartoonig oder was ja, auch immer rüberkommen. Das funktioniert, ne? Weiß ich nicht, wer da bei Mattel am Hebel sitzt, vielleicht haben sie sich auch wirklich einfach gedacht, mit diesen Designs hat es ja in den 80ern geklappt, wieso soll es nicht nochmal klappen? 2000X haben wir zu sehr verändert, hat nicht geklappt, gehen wir einfach wirklich zu den Ursprüngen zurück. Glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber man weiß ja nie, was in so einem Riesenkonzern vorgeht.
Ich glaube das schon, also es ist ja schon so, weil du musst ja eben in einem Riesenkonzern kommst, dann eben so jetzt wie Super 7 hergehen und da sagt dann Brian Flynn so, wir machen jetzt einen pinken Skeletor und dann machen wir den und dann ist der da und sondern du musst ja eben als hier Brandmanager oder irgendwas, musst du ja erstmal irgendwie ein Konzept und Business Case und was nicht alles irgendwie aufstellen und präsentieren 100 Mal an irgendwelchen Leuten, die hinten und vorne keine Ahnung haben von dem entsprechenden Thema, sondern die wollen nur wissen, aha, ich stecke hier am Anfang, was weiß ich, 20 Millionen rein und krieg dann am Ende 50 Millionen raus. Das ist ja toll, das machen wir. Also hier, check. Und das muss die irgendwie belegen. Und die belegt es mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und ich denke, dass da definitiv auch die Erfahrung jetzt auch mit der Vintage Collection von Super 7 irgendwie mit reinspult, dass das wahrscheinlich relativ gut funktioniert hat für Super 7 Verhältnisse. Und dann werden sie dann gesagt haben, aha, Figuren, die so ausschauen wie früher, eben auch in der Verpackung wie früher, die funktionieren ja anscheinend eben sowohl bei Sammlern. Ich denke aber auch tatsächlich, dass die, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob die in den USA auch vielleicht im Einzelhandel aufgetaucht sind, aber so an sich hat man schon das Gefühl gehabt, dass wenn da diese Figuren auf der alten Verpackung irgendwo aufgetaucht sein im Internet, dass da auch Leute dann so, hey, was ist denn das? Warum ist denn da jetzt wieder ein He-Man von früher da und so? Also, dass die das gesehen haben, aha, das funktioniert, also mach mal was Ähnliches, weil du musst ja eben als Konzern hast oder so, da musst du ganz oft sozusagen sagen, ah, das funktioniert so wie das. Also, wenn man zum Beispiel wie liest man oft das Buchautoren, wenn sie irgendwie ein Buch vorstellen, einem Verlag, dann fragen die immer, ja, mit was kann man das vergleichen? Damit die genau wissen, aha, das ist jetzt so ähnlich, sowas ähnliches wie Harry Potter oder das ist jetzt sowas ähnliches wie das, dann können wir das und das erwarten. Und die brauchen immer so eine Sicherheit. Und ich denke, dass die halt gesehen haben, aha, das funktioniert bei Super 7 in ihrem möglichen Rahmen, weil die natürlich im Grunde jetzt vom Marketing und von der Produktionsmasse her kennen die ja nie diese Umsätze erreichen, die Mattel anpeilt, aber das Konzept an sich würde funktionieren und deswegen gehen sie jetzt eben, sag ich jetzt mal, das ist ja auch wieder ein Kompromiss, ja, weil, wie du gesagt hast, ja, es ist irgendwie so dieses Alte, aber dann eben neu, so Kategorisation. Also ich muss zugeben, ich finde dann diese Bezeichnung Moto Origins, finde ich komplett unklar. Also das ist mit dem Exclusive hat es komplett funktioniert.
Ja.
Ja. Aber der Rest passt überhaupt nicht. Also das ist ganz seltsam und da muss ich auch sagen, das verstehe ich überhaupt nicht, aber das wird wahrscheinlich den Managern komplett wurscht sein, wie das heißt, weil auf der Verpackung, also auf diesem ersten He-Man, da steht es ja überhaupt nicht drauf, Origins. Also vielleicht ist es auch nur so dieses...
Vielleicht ist es auch nur so eine Art Arbeitstitel.
Arbeitstitel oder eben Hashtag, damit, dass es nicht schon wieder nur Masters of the Universe oder dass sie sich von Classics abgrenzen oder so, keine Ahnung.
Ja, weil das Origins war ja schon länger, also dieses Exclusive Set war ja anscheinend doch schon ein bisschen länger geplant.
Ja, ja.
Und vielleicht haben sie sich jetzt dann doch gedacht, wir gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Ich schätze, dass die relativ schnell diesen He-Man da auf dieser Karte zusammengeschustert haben, weil inkonsequent ist eigentlich der Kopf auf dem He-Man, weil da, wenn die schon wieder in diese Vintage-Richtung gehen, dann passt dieser frühe Minicomic-He-Man-Kopf eigentlich nicht dazu. Da müsste der Classic-Kopf drauf.
Das stimmt natürlich auch. Also es gibt
wenn noch sie den Kopf wirklich bei ihm am Ende drauf haben
will. Ja,
das
genau.
Das ist die große Frage. Und ich glaube, keine Ahnung, wie flexibel Mattel ist, aber da jetzt eigentlich noch so lang hin ist, ich meine, die horchen ja schon auch ein bisschen wahrscheinlich auf das Feedback. Und es ist ja für sie wahrscheinlich überhaupt kein Thema, da kleine Veränderungen vorzunehmen.
Ja
hoffentlich. Ich habe ja schon bei den Figuren selber gesagt, sowas wie Teela und Evelyn mit ihren winzigen Füßen, kleine Füße und sowas. Das geht mir halt nicht rein. Oder so banale Sachen wie bei Skeletors Widerstab, wo ich mir denke, wieso wurden bei den Hörnern die Lücken nicht dieses Mal ausgespart? Wo ich dann sage, den Kindern wäre das doch egal gewesen. Mattel kann in der heutigen Produktionsmechanik halt so viel reißen. Und ich glaube halt eben auch nicht, dass abgesehen von uns Hardcore-Sammlern, dann irgendeiner gesagt hätte, der hat aber früher deinem Widerstab nicht diese Löcher gehabt. Das ist für mich das
Inkonsequente. Aber es hätte auch welche gegeben.
Ja, irgendeinen hätte es wieder gegeben. Hallo Jens.
Nein.
Nur Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine halt. Ja. Warum hat man das dann so nah an den 80er Figuren belassen? Das würde mich halt einfach interessieren. Vielleicht haben die das auch ursprünglich in viel kleinerem Rahmen sich überlegt gehabt und dann hat irgendeiner Management gesagt, ach kommt, das hauen wir jetzt vom Film irgendwie raus und dann bringen wir das auf Retail, dann kriegen wir sowieso mehr Geld, weil das Ding ja nicht ganz billig ist. Man weiß es ja alles nicht, aber es ist halt irgendwo nach wie vor so eine Sache, wo ich sage, wenn ich diese Figuren sehe, denke ich nicht als allererstes dran, boah, ja, heute im Jahr 2019, beziehungsweise dann im Jahr 2020 werden Kinder darauf abfahren wie irre, sondern denke mir nur, ja, das ist doch definitiv für die Leute, die das von früher kennen.
Ja, aber du sprichst da was ganz Interessantes an. Es wurde auch im Rose Kugel Dinner erwähnt, und zwar das Thema Marketing und unter anderem die Problematik, diese Figuren überhaupt zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das in den USA vielleicht etwas anders ist, weil es in den USA anscheinend wirklich nicht mehr so wahnsinnig viele Toy-Läden gibt. Und immer ein bisschen abseits wohnen, nicht in den großen Städten. Da gibt es dann vielleicht kein Walmart oder kein Target. Und Mattel muss ja die Figuren verfügbar machen. Und das scheint gar nicht so problematisch zu sein. Ich meine, in Deutschland, wenn ich mir die Situation vorstelle, da gibt es ja doch noch einige Spielzeugläden, die man die bringen könnte. Das ist ja das Nächste. Die Leute müssen ja erstmal daran vorbeilaufen. Weil
ja, das stimmt, ja.
Toys R Us hat zugemacht und ich meine, Marketing, bei uns war es ja früher so, wir haben halt dann diese Werbemagazine gehabt und die Spots im Fernsehen oder auf Videokassetten und heutzutage funktioniert es im Endeffekt dann, würde da auch, wenn über Influencer.
Ja.
Sie sieht mal jede Box irgendwie, gibt mir irgendwelchen Toy-Reviewern, die viele Jugendliche halt angucken, so eine Box in die Hand, der pusht die dann, ja, die neuen Masters of the Universe, und dann zieht sich vielleicht so ein junger Kerl das an oder so ein
Du, das ist tatsächlich wichtig, ja, das stimmt, ja.
Ich meine, du hast mal von deinen Kindern erzählt, die so einen Lego-Bauer angucken, der weiß der Geier, wie viele Abonnenten
hat. Ja, der Spielzeug, Kinderspielzeugkanal.
Ja, oder sowas. Figuren hinschicken, gibt mir denen ein bisschen Geld, die pushen die Figuren und dann.
Aber das ist tatsächlich so, dass das sind ja Kinder tatsächlich, die diese, also natürlich betreiben es die Eltern, aber die Kinder treten in den Videos auf. Also ich habe jetzt letztens gelesen, dass eine in Südkorea, das Kind hat sich jetzt letztens irgendwie eine Villa für 5 Millionen Dollar gekauft. Die hat auch irgendwie 20 Millionen praktisch Abonnenten bei YouTube, und auch, also in den USA gibt's da so 3-4 Kanäle, also wirklich diese Spielzeug eben Unboxing oder Review oder was auch immer Kanäle, also Kinder, wirklich das Kinderspielzeug, jetzt nicht so wie der Pixel Dance, so diese Sammlerzeug, da merkst du dann schon, das ist einfach noch eine Nische, aber diese, wenn es dann wirklich ums Spielzeug geht, das ist eben auch bei diesem Kinderspielzeugkanal auf YouTube, im deutschen Bereich, der hat eben da dieses eine Video. Was es trifft, der macht wirklich, also das macht er ganz cool, der baut quasi, oder der holt einfach die Siku-Autos oder die Duplo und was auch immer, die holt er aus der Packung raus, fährt einmal rum, baggert einmal in Sand rein. Das dauert dann 10 Minuten, das Video, und hat 25 Millionen Aufrufe.
Ja, eben, und so kannst du ja auch
funktionieren
bei den Masters-Figuren.
Genau, und so musst du das, du musst es so platzieren, dass da einer dann diese Masters-Figuren ausbackelt und damit spult, und dann wissen die Leute, dass das cool ist.
Und dann sehen vielleicht die Eltern eben, die damals die Figuren hatten, nicht die im Laden, sondern auf dem YouTube-Video vom Kind. den kenne ich doch.
Ja, das stimmt. Ja, also das muss man jetzt auf alle Fälle mit einbauen ins Marketingkonzept.
Die Frage ist, ob es Mattel macht, aber ich denke eigentlich mal schon.
Also zumindest
die Frage ist, warum Mattel das nicht mit uns macht.
Ja, das ist eine wirklich sehr große Frage.
Ja, also Mattel, bitteschön, ich mache euch gerne Videos darüber.
Mit unseren 1000 Abonnenten oder über 1000 Abonnenten sind wir ja fast schon.
Aber diese 1000 Abonnenten kennen wieder so viele andere Leute, dass ich
das verbreite. Multiplikator, ja. Ja. Aber das ist definitiv wichtig, und eben vielleicht, als wir auch bei Mega Constructs Castle Grayskull irgendwie mit Amazona zusammenarbeiten. Das ist ja auch ein Vertriebskanal, sondersgleichen, wenn man es genau nimmt.
Weil der Vertrieb ist ja schon entscheidend, faktisch. Ja,
definitiv. Also sie kriegen es ja bei Mega Constructs nicht wirklich hier, aber mal schauen.
Wir wissen es alle, wenn man das wieder ewig importieren muss. Ich habe mir jetzt gerade dieses Origins 2-Pack habe ich mir jetzt über eBay gekauft. Das kam heute an, aber es ist halt extrem zäh, erstens zu importieren, zweitens kostet im Original 40 Dollar, was für dieses Set wirklich eigentlich sensationell günstig ist aus meiner Sicht. Aber letztendlich, wenn man es in Deutschland haben will, dann ist es, ja okay, dann ist es auch nur ein Exclusive, dann zahlt man da Unsummen, bis man das letztendlich hier hat. Ja, da muss Mattel irgendwie einen Weg finden.
Also wenn sie wollen, dass das also wirklich ein internationaler Erfolg wird, dann müssen sie wirklich da muss man ja auch dann auch Geld in die Hand nehmen, damit du überhaupt diese ganzen Vertriebskanäle wieder am Laufen hast. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen.
Gerade im Zuge des Films denke ich mal, dass zumindest so in Ländern wie in Deutschland wieder das Mattel Brand Management aktiviert wird in der Hinsicht,
dass man
dann auch sowas hier eher auf der Pfanne haben kann.
Ja, weil ich finde alleine, guter Punkt, das deutsche Brand Management, die haben ja es gibt ja nicht einmal eine deutsche Mattel Facebook-Seite oder sowas. Ja, das ist ja heutzutage, das ist ja Armutszeugnis. Also das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich das mal vorstellt. Vielleicht kommt da mal was.
Es ist ja vor allem auch so, dass heutzutage so die ausländischen Stationen ja auch nicht mehr so selbstständig agieren, wie es früher mal der Fall war, sondern, so wie ich es verstanden habe, oft eher so eine Art Vertriebszentrum einfach sind.
Okay.
und sind darauf angewiesen, was über die Ami-Zentrale halt noch gemacht wird und sowas. Also um Gottes Willen, ich kann mich auch irren dabei, aber ich meine, ich habe mal sowas darüber gehört gehabt, dass das halt nicht mehr so ist, dass jetzt bei Mattel Deutschland einer drin sitzt und erfährt, ah, bei den Amis läuft jetzt das und das und kann dann vollkommen frei entscheiden, ja, das bringen wir jetzt nach Deutschland und wir machen folgende Werbekampagne dahinter.
Ja, klar.
Ich bin ja echt mal gespannt, was Mattel bei diesem Event da in, wo ist der, Frankfurt?
In Frankfurt, ja. Das ist ja das Mattel Deutschland Zentrum, Hauptquartier, gell.
Genau, was die da enthüllen werden, bin ich echt, also es scheint ihnen ja schon irgendwie involviert zu sein, weil sonst wird dieser Event nicht stattfinden.
Also ich hoffe zumindest, dass dieser Event irgendwie aufgezeichnet wird oder irgendwie im Livestream auf YouTube gezeigt wird. Vielleicht gibt es dann ja live vor Ort auch noch einen Nerd-Rage-Moment oder sowas.
Ja. Ich hoffe, oder es, das wird irgendwie, ja genau, dass da irgendwas durchdringen darf überhaupt, wenn nicht, dass die dann alle ein NDA kriegen oder so, dann darf keiner was verraten.
Ja, aber seien wir ehrlich, von den
Leuten, die
da sein werden, da wette ich, dass es mindestens zwei gibt, die doch irgendwo den Mund nicht treffen. und dann irgendwie, pst, ich hab gehört, dann weiter sagen und zwei Tage später das ganze Internet
abschalten. Ja, genau. Die werden ein riesen Geheimnis drum machen und dann einem wahnsinnigen Event die She-Ra und die Prinzessinnen der Macht und die Masters of the Universe Origins.
Das habt ihr noch Neuheit. Nie, das habt ihr noch nie gehört.
Ich stelle mir das so vor, das Event geht los. Ja, als erstes stellen wir euch vor, die neue Serie She-Ra and the Princesses. Wollt ihr uns verarschen?
Ja, genau. Kommen die ersten Tomaten und alles
geflogen. Eskalation nach 1,5 Sekunden.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie irgendwelche anderen Toylines noch vorstellen.
was anderes wäre natürlich, das wäre wirklich bizarr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sie stellen wahrscheinlich den deutschen Namen für Moto Origins vor. Giganten des Universums Herkunftsgeschichten.
Die Herkunftsgeschichten. Sehr gut. Weiß.
Okay, jetzt schweifen wir ab. Ich glaube, wir können das Thema für heute auch mal beschließen. Also es bleibt auf jeden Fall interessant. Für mich sind einige Fragen nach wie vor nicht beantwortet, die wir wohl erst im Laufe der nächsten Monate mal näher erfahren werden. Aber das Thema Moto Origins ist auf jeden Fall interessant. Und ja, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Zumindest mir geht es so. Ich nörde jetzt schon doch ein bisschen mehr, nachdem ich von der San Diego Comic-Con etwas enttäuscht war. Ich sag nur, ineinander kombinierbare Teile. Ja, das war's für heute schon im Grunde. Ja, ich möchte nur kurz vor Ende nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, nämlich wir haben jetzt über 1000 Abonnenten auf YouTube, dankenswerterweise durch einige Fans initiiert, die dazu aufgerufen hatten. Finde ich eine coole Sache, weil dadurch kann jetzt der Matthias von der Grayscale-Con so ein paar Streams laufen lassen. Ist eine geile Sache. Super. Definitiv. Jetzt ist nur die Frage, wie schaffen wir die 10.000 Abonnenten?
Tja, wie schaffen wir es?
Vielleicht müssen wir Nacktfotos vom Stefan verlosen oder sowas. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ja, dann krumpfen die.
Ich hoffe nicht, aber das, was sich hier durchgesetzt hat bei Internet, bei YouTube als Erfolgsgeheimnis, sind diese Thumbnails, wo immer das Produkt ist, worüber man redet, und daneben ein Foto vom Gesicht, wo man seinen Mund aufreißt. Dieses, finde ich furchtbar, aber das hat sich echt durchgesetzt als erfolgreiche Thumbnails. Das ist echt der Wahnsinn.
Ja, hat tatsächlich auch bei Videos von mir ganz gut geklappt.
Ja, das ist echt so, das ist nicht zu fassen. Das ist der Wahnsinn. Das ist irre.
Ja. Deswegen hat der Skeletor wahrscheinlich auch seinen Mund aufgerissen.
Ja, das ist es. Das ist es.
Sehr gut. Das wollen sie verwenden.
Ja. Ich sehe das schon ins nächste Video, das ist dann der Thumbnail. Links siehst du diesen Skeletor mit offenem Mund und rechts ist der Rezensent mit genau dem gleichen. Also, kommt auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, liebe Hörer, teilt bitte unseren Podcast. Erzählt euren Großeltern, euren Arbeitskollegen und sonst wem, Leuten auf der Straße davon, dass es diesen ganz tollen Nerd-Podcast gibt, wo die Leute über Spielzeug reden, als wäre es politische Zeitgeschichte. je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr Aufmerksamkeit kriegen wir, desto mehr Leute schalten ein und wir sind natürlich total aufmerksamkeitsgeil. Nein, Quatsch, wir freuen uns einfach, je mehr Leute uns zuhören und Spaß an uns haben. Und genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, auf Facebook Likes gibt. Mich würde im Übrigen mal interessieren, warum es immer diese eine Person gibt, die den Daumen runter macht. Einfach mal Neugierde halber so.
Verklickt mich immer jemand.
Enthülle dich in den Kommentaren.
Ja, ich meine wunderbar, dass die Person auch das Video anklickt, um Dislike zu geben. Das hilft uns auch, aber es ist rein Neugierde halber wäre das. Auf jeden Fall, wir freuen uns über Kommentare, über Bewertungen in den sozialen Kanälen. Gibt uns auch Kommentare auf unserer Seite planeteturnier.de selber und auf Facebook etc. Und wie gesagt, teilt den Podcast mit anderen, fixt sie auch an. Masters wird bald wieder größer werden, wenn Mattel es endlich mit dem Film schafft. Toi, toi, toi. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, ich mach's ganz kurz. Servus, ich freue mich schon auf die Berichterstattung zur PowerCon. Da gibt's ja dann vielleicht hoffentlich was von Super 7 oder auch von Mattel. Bis dahin, servus.
Bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus. Freue mich auf die PowerCon. Warte auf die Super 7 Ankündigungen bzw. News zu den ausstehenden Lines und natürlich Mattel. Hoffe, dass die da irgendwie wirklich die Bombe platzen lassen, Cartoon oder ähnliches veröffentlichen oder ankündigen. Wäre eine schöne Sache. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ja, PowerCon könnte wirklich interessant werden. Also könnte ja dann in unserer übernächsten Folge, also in Folge 161 vielleicht soweit sein, dass wir darüber schon mehr erzählen können. Ja, ansonsten wünsche ich euch gute Reise, in dem Fall wirklich, weil jetzt haben wir auch mit Baden-Württemberg und Bayern die letzten Bundesländer Ferienzeit. Also alle, die Urlaub haben, kommt gut hin und habt viel Spaß, erholt euch gut und wir versorgen euch auch auf der Fahrt von und nach euren Urlaubsorten mit neuesten Podcast-Ausgaben. Bis zum nächsten Mal.
Das Hämonische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
Also nur wegen dem Vorspann. Ich habe mir das einfach tatsächlich so vorgestellt, dass die meiste Zeit alle irgendwie so reden so, oh Mann, und überhaupt und sowieso.
Also Jens quasi.
Der Jens Mode.
Das ist ein Jens-Hommage.
Also wir sollten dieses voll Scheiße einmal jeder einzeln aufnehmen, weil sonst ist das so übersteuert nachher dann irgendwie. Gerade wenn immer ganz viel so auf einmal schreien oder so, das.
Ja, das haben wir auch beim Live-Podcast gemerkt, ja.
Das war jetzt wie so ein Hall. Ich wollte eigentlich anfangen mit dem Antworten und dann hat der Steffen einfach reingeredet. Ja, wahrscheinlich, weil...
Ich bin immer schuld, immer bin ich schuld.
Nee, das, wahrscheinlich ist das meine Leitung. Keine Ahnung, was da los ist.
Man muss die...
Oh, jetzt hast du wieder ziemliche Aussätze, Gott.
Ja, rein, sondern das wäre was,
wo man sagt, hey, ich... Der hört uns gar nicht.
Steffen, du warst gerade weg. Mal.
Ja.
Doch, ich höre euch.
Nein, aber du hast jetzt wieder so Aussätze gehabt. Jetzt hören wir dich. Oder hörst du uns nicht mehr?
Also wir hören dich zumindest jetzt nicht, wenn du gerade redest.
Ich glaube, jetzt haben wir irgendwie einen
Ja, da sind Aussätze dabei jetzt, ja.
Das ist jetzt auch gerade.
Vielleicht haben wir irgendwie asynchron gerade, dass
okay,
die...
Okay, hör dir mich jetzt wieder.
Sepp?
Hallo?
Bist du so weg? Mich?
Sind wir komplett weg, ja.
Ja.
Und wir sind wieder allein.
Lost in Mexico.
Ich möchte nur abschließend nochmal sagen, wir haben jetzt über 10.000
Abonnenten. Stopp. Wir haben über 1.000 Abonnenten, nicht über 10.000.
Habe ich tatsächlich zu viel geschrieben?
Ja.
Ich dachte mir schon, wo ich das gelesen habe.
Ja.
Wir haben machen das wie beim Wrestling. Wenn 70.000 Leute in der Halle sind, dann sind 130.000.
Ja, okay, ja, stimmt.
Das Hämanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.